Liebe Gemeinde, es gibt Dinge, die wir wissen und es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Ich weiß zum Beispiel ziemlich sicher, dass 2 plus 2 4 ist. Ich weiß, dass die Hauptstadt von Frankreich Paris heißt. Ich weiß, dass wenn ich am anderen Ende der Welt auf der anderen Halbkugel bin, dass ich da nicht runterfalle. Ich kenne 3 binomische Formeln immer noch aus meinem Matheunterricht. Ich weiß, dass aus Rot und Gelb Orange wird, wenn man es mischt. Ich weiß, was ein Dominant-Septon-Akkord ohne Grundton ist. Ich weiß, was Kühlschrank auf Englisch heißt. Ich weiß, dass Beethoven von 1770 bis 1828 gelebt hat. Und ich weiß, dass mehr Bewegung mir guttun würde. Ich weiß nicht, ob die E-Mail, die ich verschicke, tatsächlich ihren Empfänger erreicht. Ich weiß auch nicht, ob mein Zug pünktlich kommt. Ich weiß nicht, ob der HSV weiterhin in der ersten Bundesliga verbleibt. Wie das Wetter morgen ist, das ist auch trotz Wetterbericht nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob meine Ehe in Zukunft halten wird. Wir wissen so vieles nicht. Werden wir noch Karriere machen? Wie werden wir unser Lebensende verbringen? Wird der Partner dann noch da sein? Werden wir krank sein, lange leiden müssen? Ihr Lieben, wenn ich nach mehreren Tagen Abwesenheit wieder nach Hause komme, gucke ich zuallererst, ob das Haus noch steht. Ernsthaft. Es kann ja sein, dass es inzwischen abgebrannt ist, während ich weg war. Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles nicht. Aber eines weiß ich ganz sicher. Ich werde sterben. Keine Angst, soweit ich weiß, habe ich keine tödliche Krankheit. Aber das ist eine Tatsache. Ich werde sterben. Liebe Gemeinde, ihr alle werdet sterben. Das ist sicher. Sicher ist auch, dass wir darüber nicht gerne nachdenken und reden. Und vielleicht hat jetzt jemand den Impuls, diesen Gottesdienstraum zu verlassen, um diesem schwierigen Thema lieber aus dem Weg zu gehen. Teilnehmer des Hospizkurses, des Diakoniewerkes, in dem ich mittätig bin, erzählen manchmal, wie ihr Umfeld darauf reagiert, dass sie so einen Kurs mitmachen. Also sie lernen, wie man Sterbende begleitet. Es gibt einige, die finden das dann ganz interessant und fragen nach, aber die meisten reagieren so, dass sie davon nichts hören wollen. Man merkt ganz schnell, ob jemand bereit ist, über dieses Thema zu sprechen. Lass doch einfach mal die Äußerung nebenbei fallen. Ich denke darüber nach, wie ich mich bestatten lassen werde. Wie reagiert dein Umfeld darauf? Die meisten werden wahrscheinlich keine näheren Fragen stellen, sondern versuchen unauffällig das Thema zu wechseln und vom letzten Urlaub zu erzählen. Oder sie versuchen zu beschwichtigen, komm, du hast noch viel Zeit, jetzt mach mal, ne, ist noch gut hier. Wenn jemand nicht darüber reden möchte, dann ist das völlig in Ordnung, das ist sein gutes Recht. Aber letztendlich kommen wir an diesem Thema einfach nicht vorbei. Denn es kommt auf uns zu, natürlich spätestens, wenn wir selber sterben, meistens aber früher und meistens früher, als wir das wollen. Und zwar, wenn jemand stirbt, den wir gekannt haben. Wenn ein Familienangehöriger stirbt, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, mit dem Thema Abschied, mit Traueranzeigen, mit Beerdigungsritualen und auch mit dem, was wir so darüber denken, was danach kommt, mit unserer Vorstellung von einem Leben nach dem Tod. Liebe Gemeinde, wir haben uns in den letzten Wochen mit den Werken der Barmherzigkeit beschäftigt und ich möchte euch die 6 Werke der Barmherzigkeit, die wir schon durchgenommen haben, hier nochmal vor Augen führen. Hungrige Speisen war ein Thema. Wir haben auch über den Hunger in der Welt geredet, aber auch über Sehnsucht. Das Ähnliche beim Durst, Durst tränken, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Gefangene erlösen bzw. besuchen und Kranke besuchen. Als 7. Werk der Barmherzigkeit gilt das Werk Tote begraben. Und das ist unser Thema heute Morgen. Und ich lese dazu noch einmal den Predigttext, den wir schon so oft gehört haben, aus Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen, die an seiner rechten Seite sind, sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen: Herr, wann denn bist du hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Liebe Gemeinde, da steht gar nichts von Toten begraben. Und trotzdem gilt es als das siebte Werk der Barmherzigkeit, Tote begraben. Die christlichen Gemeinden haben das schon früh als siebtes Werk dazugefügt, einfach weil es nötig war. Es ist offensichtlich, dass diese Aufzählung von diesen sechs Werken Beispiele sind, dass es hier keine vollständige Liste ist. Es gibt mehr Dinge, die man für einen Menschen tun kann, der Hilfe braucht. Denn es gibt mehr Nöte, als hier aufgelistet sind. Es sind Beispiele. Keine Liste, die wir irgendwann abgearbeitet haben und die wir dann getrost abhaken können und uns dann voller Energie unserem Egoismus zuwenden können. Nein, es bleibt immer offen. Es gibt immer Nöte, denen wir begegnen können. Immer Werke, die wir barmherzig tun können. Jesus formuliert den Grundgedanken ja nochmal ganz anders. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und vorher führt er die Beispiele an. Und das heißt, es gibt natürlich noch mehr Nöte, mehr Beispiele. Andere Nöte, anderes Unglück. Und da sind wir genauso gefragt. Und ich greife mit diesem siebten Werk der Barmherzigkeit einfach eine Tradition der christlichen Gemeinden auf, in denen es als siebtes Werk gilt, Tote zu bestatten. In allen Kulturen und Religionen hat man Rituale bei der Bestattung und Verabschiedung von Toten entwickelt. Tote zu begraben ist ein Ausdruck der Achtung und Würdigung des Menschen. Es ist auch für uns ein Ausdruck des Glaubens, dass der Verstorbene nicht einfach vergessen wird oder aufhört zu existieren. Totenkulte gehen immer davon aus, dass der Tote in einer anderen Art, in einer anderen Welt weiterleben wird. Man bezeugt ihm Ehre und geht mit seinem Leichnam behutsam um. Das ist Tradition. Das ist bei uns in Deutschland sogar gesetzlich geregelt. Das Bestattungsgesetz in Deutschland ist Ländersache und im niedersächsischen Bestattungsgesetz ist vieles geregelt. Ich möchte euch gerne da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Leichen und Aschen Verstorbener sind so zu behandeln, dass die gebotene Ehrfurcht vor dem Tod gewahrt wird und das sittliche, religiöse und weltanschauliche Empfinden der Allgemeinheit nicht verletzt wird. Das ist so die Grundlage. Es geht um Würdigung, um Ehrung und Achtung vor dem Leben und vor dem Tod. Das hat man dazu geschrieben, damit wir nicht einfach machen, was wir wollen. Jede Leiche ist zur Feststellung des Todeszeitpunktes, der Todesart und der Todesursache von einer Ärztin oder einem Arzt äußerlich zu untersuchen. Das heißt, es muss offiziell der Tod erstmal festgestellt werden, bevor man jemanden beerdigen kann. Die Bestattung kann nur als Begräbnis, als Erdbestattung oder als Einäscherung mit anschließender Aufnahme der Asche in einer Urne und Beisetzung der Urne, Feuerbestattung, durchgeführt werden. Es ist geregelt, was man überhaupt machen darf. Es ist sogar in unserem Gesetz, im niedersächsischen Bestattungsgesetz, verankert, Art und Ort der Bestattung sollen dem Willen der verstorbenen Person entsprechen. Gesetzlich geregelt, soweit es denn geht natürlich. Gesetzlich geregelt ist auch Folgendes: Es gibt die Bestattungs- und die Friedhofspflicht für Särge und Urnen. Das heißt, ich kann meinen Partner nicht einfach im Garten verbuddeln. Ich sage das mal so, weil es das so ein bisschen ausdrückt manchmal. Ich kann die Urne mir auch nicht ins Bücherregal stellen. Das ist bei uns verboten, damit die Würde des Toten geachtet wird. Der Träger eines Friedhofs hat über die Bestattung so Buch zu führen, dass es sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Mindestruhezeit abläuft. Man muss wissen, wo wer liegt. Das hat was mit der Würdigung des Toten zu tun. Und es ist noch viel mehr geregelt. Ich will euch das jetzt nicht alles erzählen. Und es ist gut, dass vieles gesetzlich geregelt ist. Es klingt vielleicht fast ein bisschen überorganisiert oder bürokratisch, dient aber letztendlich dem Leben und der Würde des Verstorbenen. Es kann nicht einfach jeder machen, was er will. So gibt es professionelle Bestattungsunternehmer, die uns helfen bei Bestattung und die uns vieles abnehmen. Ja, es gibt vieles, was nur sie tun dürfen, was wir gar nicht machen dürfen heutzutage. Merkwürdig mutet mir das allerdings selbst als HSV-Fan an, dass mittlerweile nicht nur der Hamburger Sportverein eine Grabstätte hat, die angegliedert ist an einen ordentlichen Friedhof. Da kann sich ein Fußballfan in Vereinsfarben bestatten lassen. Der Sarg versehen mit den Unterschriften der Mannschaftsmitglieder, das Grab bepflanzt mit dem Vereinslogo, der Sarg in Richtung des Spielfeldes ausgerichtet. Ob das der Würde des Verstorbenen tatsächlich gerecht wird, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist mittlerweile erlaubt. Tote bestatten, Tote begraben, beerdigen. Wenn uns schon so viel durchs Beerdigungsinstitut abgenommen wird und durch den Pastor, der die Beerdigung hält, oder ein Trauerredner, wenn es denn nicht christlich sein muss, was können wir dann denn überhaupt noch tun, um dieses Werk der Barmherzigkeit zu leisten? Können wir das überhaupt noch? Ja, und ich möchte euch gern 5 Handlungsmöglichkeiten dazu vorstellen. Und zwar das erste, das vielleicht für uns ganz selbstverständlich ist: Angehörige in Würde bestatten. Das heißt, dass wir Verantwortung übernehmen, die sich manchmal uns ungefragt stellt, weil einfach jemand stirbt. Und dann stehen wir da. Und dann ist es unsere Aufgabe, dass wir uns kümmern, soweit wir denn können. Und unsere Aufgabe ist es da, dass wir uns nicht einfach drücken. Dass wir das nicht schnell organisieren, damit wir es fertig haben, sondern dass wir uns Zeit nehmen und würdevoll diesen Abschied vorbereiten und durchführen. Manchmal können wir sogar inhaltlich oder organisatorisch mitgestalten, bei den Vorbereitungen, bei Entscheidungen, die zu treffen sind. Und soweit es möglich ist, würde ich jedem raten, das auch zu tun, mitzugestalten. Manchmal müssen Karten geschrieben werden, die Feier ausgerichtet werden, soweit es unseren Möglichkeiten, unserer Verantwortung entspricht. So können wir dafür sorgen, dass unsere Angehörigen tatsächlich auch in Würde bestattet werden und dass wir mitgestalten und es nicht einfach nur geschehen lassen. Das zweite, eine schwierige Handlungsmöglichkeit: Sterbende begleiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir vorher schon da sind, bevor es überhaupt zu dem Werk der Bestattung kommt, dass wir einen sterbenden Menschen begleiten, dass wir damit Angehörige unterstützen, für die Angehörigen da sind. Der ambulante oder verschiedene ambulante Hospizdienste und auch stationäre Hospizdienste machen das, dass sie da sind. Ambulante Dienste gehen nach Hause, sind da. Manchmal einfach nur 20 Minuten am Bett sitzen und nichts sagen. Das ist schon eine gute Unterstützung. Manchmal gibt es noch was zu tun. Es ist oft für die Sterbenden, auch für die Angehörigen hilfreich, wenn einer da ist, der nicht zu diesem System gehört, der von außerhalb kommt, mit dem man mal anders reden kann. Manchmal wollen die Sterbenden oder die Angehörigen einander nicht belasten, bloß nicht drüber reden. Wenn jemand, der von außen kommt, kann das manchmal besser. Manchmal wissen Sterbende, dass sie nicht viel Zeit haben und nutzen die Chance, wenn jemand da ist, der ihnen wirklich zuhört, um nochmal etwas Wesentliches zum Ausdruck zu bringen. Das sind ganz intensive Momente. Manchmal entsteht auch so eine Art, ich sag mal, heiliger Moment, wenn man bei einem Sterbenden ist. Es ist nicht nur schlimm, das will ich damit sagen. Einen Sterbenden zu begleiten hat auch manchmal Schönes, eine Art heiligen Moment. Das Leben ist da so verdichtet, da geht es so ums Wesentliche, man ist einfach so am Leben dran, im Sterben. Sag mal so, das, was zwischen Himmel und Erde steht, das wird ganz dünn, durchlässig. Es gibt Sterbende, die regelrecht leuchten am Ende. Und das sind Momente, das sind Geschenke Gottes, wenn wir so etwas miterleben können. Das ist schwer, aber auch eine besondere Gotteserfahrung manchmal. Wenn wir Sterbende begleiten, ist es natürlich hilfreich, etwas über die Sterbephasen zu wissen, nicht einfach blauäugig da hineinzugehen, das ist schon nicht so einfach. Aber das ist eine Möglichkeit, hier hilfreich zu sein für andere. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, und das habt ihr alle wahrscheinlich auch irgendwie schon gemacht, Trauernden beizustehen. Jeder kennt einen Menschen, der jemanden verloren hat. Es geht los bei der Organisation der Trauerfeier. Manche Menschen sind damit einfach überfordert. Die stehen da und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Das Teilnehmen an der Beerdigung ist eine Form, einem Trauernden beizustehen. Ich sage Leuten, die mich fragen, immer nehmt so gut ihr könnt teil an Beerdigungen von Bekannten. Das ist eine Unterstützung. Manche Angehörige sagen manchmal, ich will gar nicht, dass so viele Leute da sind, die mir alle die Hand drücken und ihr Beileid ausdrücken. Nachher fange ich an zu weinen. Ja, aber dafür ist diese Trauerfeier da, dass man traurig ist. Und oft ist es nachträglich gut, wenn man weiß, da waren so viele Menschen, die mit mir mittrauern, denen der Verstorbene wichtig war. Ich war einmal auf einer Beerdigung, da waren gefühlte 12 Personen. Das war furchtbar, das war wirklich furchtbar, so wenig Menschen. Ich weiß, es gibt Ausnahmesituationen, wo es einfach angebracht ist, aber ich sag mal so, im normalen Sterbefall ist es schön, wenn viele Menschen da sind und ihre Anteilnahme ausdrücken. Und manchmal gibt es ganz praktische Dinge zu tun, das Ausrichten der Feier. Gestern und auch schon vorgestern haben viele Leute hier aus dem Umfeld der Gemeinde eine Trauerfeier ausgerichtet. Die Ehefrau eines Lehrers hier von einer Schule ist gestorben und die suchten einen Raum, wo sie die Trauerfeier halten können. 100 Leute waren hier und es ist großartig, dass ihr das gemacht habt. Das ist ganz praktisch Trauernde begleiten. Damit habt ihr dieses Werk der Barmherzigkeit ganz praktisch umgesetzt. Vielen Dank auch nochmal hier an dieser Stelle an euch alle. Zu den praktischen Hilfen nach einer Beerdigung können dann auch oft Behördengänge gehören. Was muss man denn jetzt eigentlich machen? Das hat man ja noch vorher nicht gemacht. Das Schreiben von Dankeskarten, die Grabpflege. Trauernde Menschen brauchen Unterstützung. Man kann eine Karte schreiben, ein paar Tage nach der Beerdigung, und so unser Mitgefühl ausdrücken, unsere Unterstützung anbieten. Oder einen Besuch einige Wochen danach. Manchmal nimmt die Aufmerksamkeit so eine Woche nach der Beerdigung nach, dass da die eigentliche Trauer erst gespürt wird und dann ist keiner mehr da. Wie schön, wenn dann doch einer sagt, ich kann gerne vorbeikommen. Und ganz wichtig dann ist, nicht von den ganzen Beerdigungen erzählen, die ihr schon erlebt habt, sondern einfach da sein, zuhören, still sein. Oder fragen, worüber der andere gern sprechen möchte. Sich Fotos angucken, nach Erinnerung fragen, zu einer Trauergruppe begleiten, mit auf den Friedhof gehen, wenn jemand alleine ist. Und die Trauer zulassen. Manchmal sind die eigenen Angehörigen überfordert. Die wollen so schnell, dass es weitergeht, positiv. Dieses schlechte Gefühl möchte man loswerden. Wer möchte schon gern traurig sein? Niemand. Aber die Trauer ist nicht einfach abzustellen. Die hat ihren Sinn. Wir müssen traurig sein. Und es braucht Menschen, die das aushalten. Die nicht gleich sagen, komm, wird schon wieder. Das Leben geht weiter. Nicht für alle in dem Moment. Natürlich müssen wir als Menschen irgendwann wieder funktionieren. Das ist ja klar. Aber es ist gut, wenn einer da ist, der auch nach einem Jahr noch sagt, und du darfst auch jetzt noch traurig sein. Wer sagt denn, dass nach einem Jahr die Trauer vorbei sein muss? Wer kann denn das festlegen? Jeder hat seine eigene Zeit, wie lange er traurig ist. Und manchmal steht man wieder gut im Leben und dann erwischt es einen wieder, nach 5 Jahren. wird man auf einmal wieder traurig. Und wenn man 50 Jahre mit einem Partner verbracht hat, kann man das nicht einfach abschütteln. Raum für Trauer geben, da können wir eine gute Unterstützung sein. Und natürlich trotzdem den Blick dafür haben, wenn jemand ungesund trauert, sodass er lebensunfähig wird, dann muss man vielleicht doch mal professionelle Hilfe holen. Eine vierte Möglichkeit, was wir tun können, um dieses Werk Tote bestatten, was das so beinhaltet, das umzusetzen, ist das verstorbenen Gedenken. Sich zu erinnern an das, was war. Das heißt nicht in der Vergangenheit zu leben und da nur noch rumzuwühlen, sondern es heißt dem Menschen, der war, dem Raum zu geben. Das, was er uns war. Und nicht so zu tun, als hätte er nie gelebt. So schnell weiter. Dem Raum zu geben, was der Mensch mir war, dem anderen war, ohne dass man dadurch lebensuntüchtig wird. Und das fängt oft schon bei der Trauerfeier an, nach der Beerdigung. Ich versuche immer zu sagen, redet doch bei der Trauerfeier schon, erzählt, was ihr erlebt habt. Das tut so gut. Auch wenn die Tränen laufen. Es tut gut, sich zu erinnern, weil es diesen Menschen würdigt, der uns begleitet hat in unserem Leben. Manchmal heißt erinnern natürlich auch der Gang zum Grab später dann. Das Grab ist oft ein guter Ort für Trauer. Ein Ort, an dem die Trauer immer wieder eine Form bekommen kann, sich ausdrücken kann, vielleicht in Tränen oder im einfachen Dasein. Auf jeden Fall in der Grabpflege, auch wenn wir heutzutage ja eher darum bemüht sind, die Grabpflege so gering wie möglich zu halten. Da gibt es ja Möglichkeiten. Aber manchem hilft das. In einem Gebet am Grab. Das gehört dazu, des Verstorbenen gedenken und ihn nicht verbannen. Man muss nicht gleich alle Fotos wegschmeißen und vom Kaminsims nehmen, nur weil jemand gestorben ist. Wir dürfen uns erinnern und wir können Menschen helfen, sich zu erinnern. Und das Letzte, und ich frage mich, ob das vielleicht das Schwierigste ist, sich selber vorbereiten. Das gehört dazu. Was bedeutet denn für mich eigentlich sterben? Was bedeutet der Tod? Was habe ich für eine Vorstellung, was danach kommt? Gut, ich habe in der Kindheit was gelernt. Trägt das noch? Ist das noch das, was ich tatsächlich glaube jetzt? Und es bedeutet auch, ein paar ganz praktische Dinge zu überlegen. Vielleicht ein Testament zu verfassen. Ich frage jetzt nicht, wer schon eins hat. Mit der Familie darüber sprechen. Was wird dann? Vielleicht mit den Kindern schon mal auf einen Friedhof gehen. Über die eigene Beerdigung nachdenken. Vielleicht einige Verfügungen formulieren. Organspende, ja oder nein. Die Familie steht sonst da und weiß es nicht. Und das ist schwer. Wir Christen sind davon überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es da erst richtig weitergeht, würde ich sogar formulieren. Das ist so theoretisch ganz klar. Da würden wir alle sagen, natürlich glaube ich das. Praktisch halten wir natürlich aber auch gerne an unserem Leben fest. Das ist auch klar. Wir leben gerne, auch wenn es natürlich Dinge gibt, die uns unzufrieden machen. Aber deshalb möchte jetzt keiner sterben. Es sei denn, er ist chronisch schwer krank, kann nur noch im Bett liegen und selbst da hängen oft Leute noch an ihrem Leben. Wir wollen bleiben. Ich glaube, die Kunst ist, dass wir beides miteinander vereinen und diese Spannung aushalten. Wir glauben, dass das Eigentliche, die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott erst kommt. Und wir können uns darauf freuen. Aber Gott hat uns jetzt das Leben hier noch geschenkt. Zum Genießen, zum Mitgestalten dieser Welt. Und das beides gehört zusammen. Das können wir nicht trennen. Und das müssen wir aushalten, diese Spannung zwischen diesen beiden. Aber immer auch mit dem Wissen, das, was wir hier erleben, ist nicht das Letzte. Das ist noch nicht das Eigentliche. Da kommt noch was. Das Leben mit Gott und bei Gott in aller Gänze, das können wir hier noch gar nicht erfassen. Viele unserer Hospizmitarbeiter in diesem Kurs haben über ihre Teilnahme an dem Kurs und ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema gesagt, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich hatte eigentlich Angst davor. Natürlich ist es dann traurig, auch wenn man erinnert wird an einen Menschen, der gestorben ist. Aber diese Auseinandersetzung mit diesem Thema hilft mir zum Leben. Da fällt manchen von euch sicherlich der Vers ein aus Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn wir uns vorbereiten, heißt das nicht, damit, dass wir damit rechnen, morgen schon tot zu sein. Aber es heißt, dass wir vorbereitet sind, dass wir unsere Familie vorbereiten und dass wir gut leben können. Und dass wir dem, was wir glauben, was Gott mit uns vorhat, auch tatsächlich Raum geben. Diese ganzen Gedanken, die Hilfen, die wir Menschen angedeihen lassen können, würde ich aufgehoben wissen, ja, in der Gewissheit, dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns hier wollen, aber noch etwas für uns bereit haben, das eigentliche Leben mit Gott. Gott, der uns geschaffen hat, der uns unendlich liebt, hält uns in seiner Hand, und zwar im Leben und im Sterben. Ich wünsche uns, dass diese Erkenntnis tatsächlich eine tiefe Erkenntnis ist, dass wir keine Panik haben. Und wenn ihr jetzt Panik habt, dann wäre das vielleicht ein guter Anlass, einfach mal sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sucht euch einen Menschen eures Vertrauens und redet darüber, was euch so panisch macht. Wir haben gestern hatten wir Hospizkurs. Die letzte Stunde war sehr merkwürdig. Da gab es viele Witze und alle haben sie gelacht und gekichert. Und ich lache ja auch gerne. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, das war fast fehl am Platz. Und hinterher ist mir aufgefallen, es war vorher unheimlich dicht. Es war schwer. Da haben Menschen aus ihrer persönlichen Erfahrung berichtet. Und das musste man dann einfach mal abschütteln. Und deshalb passte das dann doch wieder. Vielleicht geht es euch jetzt auch so, dass ihr sagt, jetzt muss ich mich aber auch mal, das war jetzt gut, aber jetzt ist dann auch wieder gut. Und dann ist auch gut. Amen.